NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
15. Juni 991. Der Todestag der römisch-deutschen Kaiserin Theophanu.
Die romanische Pfarrkirche St. Pantaleon in Köln liegt hinter einer hohen Mauer verborgen und ist durch Bäume abgeschirmt vom Großstadtverkehr. Im Kirchenraum ist es dämmerig. Fast übersieht man den hellen Marmorsarkophag in einer Seitenkapelle. Es ist das Grab von Kaiserin Theophanu, die hier vor über 1000 Jahren bestattet wurde. Kunsthistoriker und Archäologe Dr. Helmut Fußbruch kennt die Kirche St. Pantaleon wie kaum ein anderer.
Wir stehen jetzt vor dem Marmorsarkophag der Theophanu, der allerdings an der falschen Stelle steht. Damit sind wir aber schon bei der Frage, wieso ist denn Theophanu mit diesem Ort hier verbunden?
Die griechische Prinzessin Theophanu kam im Jahr 972 von Byzanz nach Rom und wurde als Gattin Ottos II. Römisch-deutsche Kaiserin. Es war ihr eigener, ausdrücklicher Wunsch, in St. Pantaleon beerdigt zu werden.
Der Name Pantaleon sagt ja, das ist ein griechischer Heiliger, ist ein Arztheiliger, ist ein Megalomärtyrer, das heißt einer der Hauptheiligen der griechischen orthodoxen Kirche. Und dann lag das natürlich nahe, dass sie sich hier einigermaßen heimisch fühlte.
Es war ein weiter Weg, bis Theophanu sich im Frankenreich zu Hause fühlen konnte. Sie war erst 12, als man sie von Konstantinopel nach Rom brachte, damit sie den Thronfolger Otto II. Heiraten konnte. Um zu verstehen, warum Otto der Große ausgerechnet eine griechische Prinzessin zur Schwiegertochter haben wollte, muss man ein bisschen zurückblicken.
Seitdem Karl der Große sich im Jahr 800 vom Papst in Rom zum Kaiser hatte krönen lassen, gab es zwei Kaiser. Einen Basileus im byzantinischen Osten mit Sitz in Konstantinopel und einen zweiten Kaiser im lateinischen Westen. Das Verhältnis der beiden hohen Herren war von Konkurrenz und Spannung geprägt. Letztlich konnte aber keiner den anderen verdrängen. Als Otto der Große, der Vater Ottos II., sich 962 ebenfalls zum Kaiser krönen ließ, suchte er die Aussöhnung mit Byzanz.
Und damit das nicht ins blutige Losschlagen überging, musste jetzt eine Situation geschaffen werden, die das Ganze ausglich. Und sowas ist dann eine Heirat, dass die Familien sich verbinden. Man kann das auch mit Geiselnahme übersetzen.
Geiselnahme?
Natürlich, nichts anderes ist es. Doch solange der Angehörige kreuzweise da ist, kann man den Leuten nichts tun, es sei denn, man verzichtet auf den. Ne?
Otto der Große wollte durch die Heirat seines Sohnes mit einer byzantinischen Prinzessin also Frieden stiften. Ihm schwebte eine Verbindung mit der byzantinischen Kaisertochter Anna vor.
Unter uns, die hätte er sowieso nicht bekommen, denn das war eine Purpurgeborene. Und die Kaiser gaben nie eine Purpurgeborene raus. Die hätte er überhaupt nicht bekommen.
Und purpurgeboren heißt?
Sie ist geboren, während ihre Eltern den Purpur trugen, also in der Kaiserherrschaft, nicht vorher, nicht nachher, und im Purpurgemach.
Der byzantinische Kaiser, der Basileus, lehnte jedoch Ottos Werbung ab. Erst die dritte Gesandtschaft unter der Führung des Kölner Erzbischofs Gero konnte im Frühling 972 eine byzantinische Prinzessin mit nach Rom bringen. Allerdings,
jetzt kam Gero zwar nicht mit der begehrten Prinzessin Anna zurück, sondern mit einem völlig unbekannten Mädchen namens Theophanu. Und der fehlte nun jetzt das purpurne Blut.
Der Chronist Tietmar von Merseburg notierte damals:
Der Basileus sandte unserem Kaiser sofort mit prächtigen Geschenken und erlesenem Gefolge zwar nicht das verlangte Mädchen, sondern seine eigene Nichte, Theophanu, über das Meer. Wohl gab es Männer, die diese Verbindung beim Kaiser zu hintertreiben suchten und ihre Heimsendung empfahlen.
Und er bringt zum Ausdruck, dass der Kaiser in einer blöden Situation war. Es war ja nicht die, die er haben wollte. Und er ist dann auch ausgelacht worden deswegen. Aber wenn er sie zurückgeschickt hätte, das wäre ein derartiger Affront geworden, den er sich wohl nicht leisten wollte.
Was den Kaiser mit der falschen Braut seines Sohnes versöhnte, waren ihre offenkundigen Vorzüge. Ein Chronist schrieb über die 12-Jährige:
Sie hatte einen klaren Verstand, war sehr beredt und von außerordentlicher Schönheit.
Theophanu kam, im Vergleich zu ihrem Gatten, aus einer deutlich zivilisierteren Welt, in der es keine Seltenheit war, dass adlige Mädchen und Frauen lesen und schreiben konnten.
Unsere Vorstellungen von Byzanz sind ja untermauert mit viel Gold und viel Prunk und Pracht. Jedenfalls gab es dort eine feste Residenz mit einer systematischen Ausbildung mindestens der Thronfolge, aber auch des gesamten Personals. Das heißt, dort herrschte ein sehr hoher Bildungsstand.
So war die Liebe zum Luxus der einzige Vorwurf, der je gegen Theophanu erhoben worden ist. Doch war sie es von Geburt an gewöhnt, sich in kostbare Seidenstoffe zu kleiden und fein gearbeitete byzantinische Schmuckstücke zu tragen.
Das muss man einfach vor dem Hintergrund sehen, dass eben hier im Westen die Herren und Damen in dicker Wolle rumliefen und statt Schuhe war das einfaches Leder, was da irgendwie um den Fuß gewunden wurde. Aber solche Dinge eignen sich ja immer gut, um jemanden zu diffamieren.
Theophanu, frisch verheiratet und zur Kaiserin gekrönt, fragte sich auf der langen Reise von Italien ins Fränkische Reich nördlich der Alpen, die sie größtenteils im Sattel verbrachte, sicherlich, ob es eine weise Entscheidung ihres Onkels gewesen war, sie hierher zu verheiraten. Sie muss sich allein gefühlt haben, denn die christliche Weltsprache Latein verstand sie zu Anfang ebenso wenig wie die sächsische Muttersprache ihrer neuen Familie. Viele Jahrhunderte später hat Georg Friedrich Händel in seiner Oper Ottone die Einsamkeit Theophanus in Musik übersetzt. Bei Händel wird Theophanu von einem falschen Bild getäuscht und sie klagt daher über das falsa Imagine. Das erste Weihnachtsfest verbrachte Theophanu in der reichen Frankfurter Königspfalz. Auch die gut ausgestatteten Pfalzen Tribor und Ingelheim lernte sie kennen, bevor sich die Hofgesellschaft auf die beschwerliche Reise in die sächsischen Stammlande aufmachte, nach Magdeburg und Quedlinburg. Endlos scheinende Wälder musste sie dafür durchqueren, jede Nacht an einem anderen Ort schlafen, in kleinen Burgen oder Klöstern, die nichts von der Pracht byzantinischer Kastelle besaßen. Steinerne Mauern und Türme fanden sich damals nur in den alten Römerstädten am Rhein. Die fränkischen Besitzungen waren noch von Erdwällen und Palisaden geschützt.
Die sind nicht in einem schönen Luxuswagen durch die Gegend gefahren. Die zogen von Pfalz zu Pfalz. In einem Abstand von einem guten Tagesritt wurden die eingerichtet. Die Klöster oder was es auch war, kriegt natürlich einen Schrecken. Der Kaiser kommt mit seinem ganzen Gefolge, dann ist nachher nichts mehr im Kühlschrank. Aber das war nun mal so, nicht?
Lichtblick im Leben Theophanus war ihr Schwiegervater Otto der Große, ein lebhafter, fröhlicher Herrscher, der die Jagd und das Kampfspiel liebte und eine heitere Stimmung von Zuversicht und Sicherheit verbreitete, obwohl er ständig hartnäckige Widersacher bekämpfen musste. Als Otto der Große im Frühling 973 überraschend starb, stürzte das Reich in Dunkelheit. Otto der Zweite und Theophanu waren plötzlich auf sich allein gestellt. Sie war 13, er 17 Jahre alt. Die ersten Regierungsjahre des jungen Herrscherpaares waren äußerst hart. Gleich drei Adlige mit Namen Heinrich empörten sich gegen Otto und versuchten, ihm die Macht zu entreißen. Auch Ottos Mutter, die Kaiserinwitwe Adelheid, mit 42 Jahren noch lange nicht aus dem politischen Leben ausgeschieden, stellte sich dem Paar in den Weg. In dieser schwierigen Zeit wuchsen Otto und Theophanu eng zusammen. Da sie besonnen und er stürmisch war, ergänzten sie sich perfekt.
Das ist ja hier eine arrangierte Heirat gewesen, aber die scheinen sich von Anfang an sehr gut verstanden zu haben. Und Otto der Zweite nennt sie ja sofort Konsors, Teilhaberin seiner Herrschaft. Und das macht man ja nicht direkt so gewöhnlicherweise am ersten Tag. Da überlegt man sich ja mal, was da rauskommt, nicht? Also da scheint ein sehr hohes Verständnis gewesen zu sein.
Das beweist auch eine ganz besondere Urkunde, mit der Otto der Zweite 974 Theophanu große Schenkungen überschrieb. Er nannte sie darin:
Unsere geliebte Gemahlin Theophanu, Mitkaiserin und Augusta, und Teilhaberin am Kaisertum und den Königreichen.
Es war das erste Mal im Fränkischen Reich, dass der Begriff Mitkaiserin, Co-Imperatrix Augusta, in einer Urkunde verwendet wurde.
Zunächst einmal ist das ein äußeres Zeichen dafür, dass der Kaiser sagt, hier, meine Frau handelt auch in meinem Sinne. Ihr müsst nicht meinen, sie wäre weniger als ich. Nicht? Sie einfach zur Mitgefährtin in der Herrschaft zu ernennen, ist ja ein Vertrauensakt.
Doch die Angriffe rissen nicht ab. Ohne Vorwarnung wurde das Kaiserpaar in der Aachener Pfalz vom westfränkischen König Lothar überfallen und konnte sich nur in letzter Minute retten. Theophano war damals hochschwanger. Alle 5 Kinder kamen an anderen Orten zur Welt, denn der fränkisch-deutsche König und Kaiser besaß noch keine Residenz, sondern musste seine Macht durch ständiges Herumreisen im Reich demonstrieren.
Sie hätte ja auch zum Beispiel beim Kinderkriegen sagen können, nun geh mal alleine zu deinen Leuten. Sie ist immer unterwegs gewesen. Sie hat praktisch ihre Kinder im Sattel geboren. Immer wenn gerade die Geburt anstand, ging sie in ein Frauenkloster, wurde dann da aufgenommen, medizinisch versorgt. Und dann ging es wieder in den Sattel.
Von Thronfolger Otto III., der im Sommer 980 geboren wurde, kennen wir daher auch keinen Geburtsort, sondern bei ihm heißt es in den Quellen nur, er sei im Reichswald bei Kleve geboren. Dem Haus der Ottonen war keine lange Lebenszeit vergönnt. Gerade hatte Otto II. Seinen kleinen 3-jährigen Sohn Otto III. Zum König wählen lassen und ihn nach Aachen geschickt, damit er dort gesalbt würde. Noch während der Feiern traf die Nachricht vom Tod des Kaisers ein. Otto II. Starb mit 28 Jahren, 983 in Rom. Und er war der einzige deutsche Kaiser, der im Petersdom bestattet wurde. Theophanu, gerade 22 Jahre alt, war ratlos. Wer sollte nun das Reich regieren? Heinrich der Zänker, Herzog von Bayern und Neffe des alten Kaisers Ottos I., fand, er selbst solle die Nachfolge antreten und bemächtigte sich des kleinen Thronerben. Da begriff Theophanu, dass es nur eine Lösung geben konnte, die ihrem Sohn die Macht bewahrte. Sie musste selbst regieren.
Der größte Erfolg, den sie errungen hat, war ja, dass sie ihrem noch unmündigen Sohn die Herrschaft erhalten hat. Und da musste sie ganz schön kämpfen und hatte einen guten Berater, das war der Erzbischof Willigis von Mainz. Dann hat sie aber dafür gesorgt, dass ihr Sohn Otto III. Dann die Kaiserwürde erlangte.
Selbstbewusst und diplomatisch geschickt regierte Theophanu das Heilige Römische Reich 8 Jahre lang. Berühmt geworden ist die Urkunde, die sie mit der männlichen Form ihres Namens unterzeichnete, mit Theophanius. Und vielleicht ahnte sie, dass auch sie selbst nicht alt werden würde. Als sie am 15. Juni 991 mit etwa 31 Jahren in Nimwegen starb, übernahm ihre Schwiegermutter Adelheid die Regierung bis zur Volljährigkeit Ottos III. Theophanu wurde nach Köln gebracht und in St. Pantaleon bestattet. Archäologe Helmut Fußbruch weiß, wo die ursprüngliche Grablege gewesen ist.
Hier genau vor der Tür hat man eine große Grabgrube gefunden. Und die Kaiser haben, wenn sie sterben, so die Sehnsucht danach, mal demütig zu sein. Und dann lassen sie sich gerne in Mönchsgewänder kleiden oder die Haare scheren. Und das muss Theophanu auch gemacht haben. Zu diesem Demutsgestus gehörte auch, dass man sich in die Nähe des Hauptportales legen ließ, damit die Leute über einen liefen. Also mehr kann man an Demut nicht produzieren.
Ihre heutige Ruhestätte ist von dieser Stelle und von dieser Idee sehr weit entfernt.
Und als ich dann mit meiner Arbeit hier fertig war und dem Pfarrer sagte, nee, die muss eigentlich hier ins Westwerk, und da sagte, Mensch, hätte ich das doch früher gewusst. Wenn man sich vorstellt, hier würde der Sarkophag stehen, was Prächtigeres gäbe es gar nicht. Ne? Wenn der jetzt hier in diesem Raum steht und nicht da in dieser Abstellkammer jetzt. Nicht? Na gut, das ist verpasst worden.
Womöglich aber wäre der klugen Theophanu der stille, schattige Platz in der kleinen Seitenkapelle ganz recht.
Im Zeitzeichen erinnerte Maren Gottschalk an Kaiserin Theophanu, die am 15. Juni 991 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.